SWR 1, der Sonntagmorgen mit Magdalena Knöller.
Noch 4 Wochen bis zur Bundestagswahl. Da dürfen dann auch fast 3 Millionen junge Leute das erste Mal ihr Kreuzchen machen. Für sie hat sich der SWR ein Online-Spiel ausgedacht, bei dem kann man selbst mal in die Rolle eines Bundestagskandidaten oder einer Bundestagskandidatin schlüpfen. Und dann wird's auch auf einmal richtig spannend. Wie entscheidest du? SWR1-Reporterin Katrin Kleinbram stellt uns das Spiel vor.
Es geht um heikle Fragen.
Sind Sie angesichts der Sorge vor einer neuen Pandemiewelle für oder gegen eine Impfpflicht?
Fragen, die mit ganz persönlichen Werten zusammenhängen. Die Spielsituation? Pressekonferenz im Livestream.
Bei Wie entscheidest du, kannst du selbst Politikerin oder Politiker sein und festlegen, wofür du stehst. Je besser deine Antworten im Live-Interview mit deinen Werten zusammenpassen, desto glaubwürdiger bist du.
Das Ding-Moderator Elias führt als Host durch Wie entscheidest du und die Fragen, die es in sich haben. Auch für die 18-jährige Lynn, die im September zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl ihre Stimme abgibt.
Wie entscheidest du? Okay, dann drücke ich jetzt hier erstmal auf Spiel starten.
Zu Beginn des bunten und lebendigen Spiels kann man seinen persönlichen Avatar gestalten.
Also es ist auf jeden Fall sehr divers und da ist alles dabei. Ich glaube, ich nehme mal hier die mit der Kurzhaarfrisur.
Dann die Entscheidung. Welche Werte vertrete ich als Bundestagskandidatin oder Kandidat?
Ich finde, es sind auf jeden Fall Dinge, über denen man sich Gedanken machen muss. Ich finde gerade so einen Punkt Sicherheit oder Privatheit, das ist wirklich eine sehr knifflige Frage. Also das mal so eben zu entscheiden, ist nicht so einfach.
Zu 6 sehr unterschiedlichen Themen trifft Lynn ihre Wahl, was ihr wichtiger ist. Klimaschutz oder Artenschutz, Loyalität oder persönlicher Vorteil.
Okay, dafür stehe ich, los geht's.
Das Knifflige daran, in den einzelnen Szenarien wird Lynn jetzt daran gemessen, ob sie mit ihrer konkreten Entscheidung tatsächlich bei ihren Werten bleibt. Die SWR-Medienkompetenzbeauftragte Christine Poulet hat das Spiel mitentwickelt und meint:
Plötzlich merke ich, dass es gar nicht so einfach ist, sich nach seinen Werten dann zu entscheiden. Also das ist eine ganz intensive Erfahrung, wo man zum Schluss gewinnen oder verlieren kann.
Im Spiel erfährt man auch sofort, welche Konsequenzen die eigene Entscheidung hat. Social-Media-Kommentare prasseln auf einen ein.
Da kann man sich auf jeden Fall gut reinversetzen, wie es sich anfühlt, Politiker zu sein, weil man kann es leider nie allen recht machen.
Und Achtung, manche Fragen muss man auch unter Zeitdruck beantworten. Wer will, kann sich zu jedem Thema im Spiel Hintergrundinfos holen. Redaktionsleiter Marc Kleber und sein Team haben die einzelnen Szenarien gestaltet.
Die Themen haben durchaus aktuelle Berührungspunkte, aber bei Wie entscheidest du haben wir ganz bewusst eben nicht bei einzelnen Parteiprogrammen angesetzt, sondern wir wollen dazu einladen, sich spielerisch mit den eigenen Werten zu beschäftigen. Und wir denken, wer die eigenen Werte besser kennt, der weiß am Ende auch genauer, welche Partei er wählen will.
Schafft Lynn den Sprung in den Bundestag oder nicht? Am Ende von Wie entscheidest du erfährt sie, ob ihre Glaubwürdigkeit dafür gereicht hat.
Cool gestaltet, macht Spaß.
In Biberach begraben, im Schwarzwald erschossen, im Deutschland der Weimarer Republik verhasst. Die Rede ist von Matthias Erzberger. Mit dem Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg und den darauffolgenden Steuererhöhungen machte er sich als Finanzminister bei vielen extrem unbeliebt. Und zwar so unbeliebt, dass es mehrere Attentate auf ihn gab. Das letzte, am 26. August 1921, hat er nicht überlebt. 2 rechtsradikale Offiziere schossen auf ihn. 100 Jahre später, Anlass für Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble an Erzberger zu erinnern. In Biberach, da wo Erzbergers politische Karriere begann.
Rund 200 Besucherinnen und Besucher sitzen in der Stadthalle. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sitzt hinter einem Tisch auf der Bühne. Im Hintergrund sind auf einer Leinwand wechselnde Fotoaufnahmen Erzbergers zu sehen. In seiner Rede zählt Schäuble Erzberger zu den herausragenden Politikern der Weimarer Republik.
Er hat den Übergang vom Kaiserreich zur Republik, vom Krieg zum Frieden entscheidend geprägt. Er zahlte erst mit seinem Ruf und dann mit seinem Leben für seinen Einsatz aus Überzeugung.
Denn mit der Annahme des Versailler Vertrags als Vizekanzler war er besonders bei der politischen Rechten verhasst. Hass und Hetze hätten seine politische Karriere beendet und auch den geistigen Nährboden für das Attentat gelegt. Dabei sieht Schäuble auch Parallelen zur heutigen Zeit, in der immer mehr Politiker bedroht seien.
Und der Mord an Walter Lübcke hat auf erschreckende Weise gezeigt, wie aus verbalen Drohungen brutalen Taten werden. Wir dürfen Hass, Hetze, Gewalt nicht zum Alltag werden lassen.
Zu sehr möchte er aber die damalige Zeit und die Gegenwart nicht vergleichen. Heute gäbe es in Deutschland einen funktionierenden Rechtsstaat und eine gefestigte Demokratie. Schäuble kritisiert aber, dass heute zu wenig an den schwäbischen Staatsmann erinnert werde.
Von den Nazis verachtet und aus dem kollektiven Gedächtnis getilgt, blieb Erzberger auch in der Bundesrepublik ein Stiefkind der Erinnerungskultur.
Das macht er unter anderem daran fest, dass in Deutschland nur wenige Straßen nach Erzberger benannt seien. In Berlin sei es keine einzige. Schäuble thematisiert auch die Schattenseiten in Erzbergers Biografie. So war er ursprünglich für den Krieg und habe eigene Eroberungspläne gemacht. Doch er habe rechtzeitig erkannt, dass der Krieg nicht zu gewinnen sei und seine Haltung verändert. Schäuble lobt ihn als Pragmatiker und Realpolitiker, der nach vorne geschaut habe. Seine politische Kurskorrektur, etwa in der Kriegsfrage, sei etwas Besonderes gewesen, weil viele Politiker im Hinblick auf Wahlen unpopuläre Entscheidungen scheuten.
Damals war jemand wie Matthias Erzberger eine Ausnahmeerscheinung in der Politik. Ich vermute übrigens, verehrte Kollegen, er wäre es auch heute.
Kritiker von damals hätten Erzberger Opportunismus und Beliebigkeit vorgeworfen, weil er seine Haltung geändert habe. Dem entgegnet Schäuble.
Er ließ sich von seinem Patriotismus leiten, von seinem Glauben und von seinem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit.
Das habe sich auch in seiner 9 Monate dauernden Amtszeit als Reichsfinanzminister gezeigt. Er habe eine große Finanzreform mit einer neuen, einheitlichen, progressiven Einkommensteuer durchgesetzt, die sich seitdem bis heute nicht viel geändert habe.
Es ging ihm auch um Gerechtigkeit. Starke Schultern sollten mehr tragen als schwache.
Die Flut im Ahrtal hat auch viele Friedhöfe nicht verschont. Auch den jüdischen Friedhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler nicht. Die Gräber waren von einer dicken Schlammschicht und Geröll überdeckt. Tagelang arbeiteten Soldaten der Bundeswehr daran, den Friedhof wieder freizulegen. Und das hat ihnen ganz schön viel Fingerspitzengespür abverlangt, hat Thorsten Christus vor Ort erfahren.
Der kleine jüdische Friedhof in Bad Neuenahr-Ahrweiler sieht nach der Flutkatastrophe noch immer mitgenommen aus. Die Mauern sind teilweise eingestürzt, die Grabumrandungen sind weg, kein Grün und viel Dreck. Trotzdem ist Militärrabbiner Jolt Baller froh und dankbar. Ihm fehlen noch immer die Worte dafür, was die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den vergangenen Wochen geleistet haben.
Wie der Friedhof aussieht, also natürlich ist noch nur halbweg, aber trotzdem das zu schaffen, wir finden keine Worte und wir sind sehr, sehr dankbar. Das ist die Einzige, was wir sagen können.
Umgerissene Grabsteine, angeschwemmte Äste und Bäume, Unmengen an Schlamm und Dreck. Kurz nach der Flut sah der jüdische Friedhof aus wie ein Schlachtfeld. Wo mal Grabsteine waren, konnte man kaum noch erkennen. Rund 70 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten haben auf dem Friedhof geräumt. Auch Hauptfeldwebel Eigenbrot war dabei, hatte aber teilweise Probleme mit seiner Aufgabe.
In manchen Situationen ist es ein unangenehmes Gefühl, weil man ja auch auf die Grabstätte drauftreten muss zum Räumen.
Aber die Gräber mussten frei werden. Mit Bagger, Schippe und Schubkarre haben die Soldatinnen und Soldaten den Friedhof aufgeräumt und dabei die Dankbarkeit der Menschen zu spüren bekommen, sagt Stabsgefreiter Metz.
Die Situation gab es relativ häufig, dass wir angesprochen wurden, teilweise auch mit der Bitte, besonders sorgsam oder pflegend mit bestimmten Gräbern umzugehen. Man merkt dann auch einfach, diese Gräber haben eine Identität und die Personen natürlich, die da lagen, haben eine Identität. Und beim Freilegen der Gräber, wir haben die Namen wieder freigelegt, wir haben Grabsteine wieder aufgerichtet, haben wir auch letztendlich Identitäten wiederhergestellt.
Es liegt jetzt immer noch viel Arbeit vor der jüdischen Gemeinde, bis der alte Friedhof wiederhergestellt ist. Aber diese Arbeit muss sein, sagt Baller, denn der Friedhof ist wichtig.
Wie ein Friedhof aussieht, spricht über der Gesellschaft, wie wir nicht nur unsere Gegenwart und unsere Zukunft, sondern auch unsere Vergangenheit ehren. Nur wenn wir eine ehrenvolle, respektvolle Vergangenheit haben, haben wir eine gute Zukunft.
In Belgien wurden ganze Städte und Dörfer durch die Flutkatastrophe Mitte Juli zerstört. Und für die Menschen, die durch die Flut gestorben sind und für die vielen, die noch lange mit den Hochwasserfolgen zu kämpfen haben werden, da läuteten gestern Morgen minutenlang die Glocken des Aachener Doms. Und dann die Gedenkfeier für sie mit Gottesdienst. Ingo Wagner war für SWR1 Sonntagmorgen im Dom dabei.
Im Mittelpunkt des Gedenkgottesdienstes standen die Flutopfer. Da kamen bald nach der feierlichen Eröffnung auch Betroffene und Helfer zu Wort. Renate Steffes, eine Frau aus Bad Neuenahr-Ahrweiler, schilderte, wie schrecklich die Nacht vom 14. auf den 15. Juli für sie war.
Mein Leben mit all seinen guten und schlechten Erfahrungen wurde in dieser einen Nacht in Ahrweiler durch eine wesentlich schrecklichere Erfahrung erschüttert. Mit den eigenen Füßen in den Fluten zu stehen, vermeintlich gerettet zu sein und dann doch im steigenden Wasser Todesängste zu erleben. Todesängste,
Sie hätte so vieles unwiederbringlich verloren. Briefe, Fotos, Videos ihrer Kinder und viele andere wertvolle Erinnerungsstücke. Die Katastrophe hätte sie bis heute nicht verarbeitet.
Neu hinzugekommen sind Ängste. Tage nach der Flut, Matsch auf der Straße. Es hatte geregnet. Meine Füße rutschen weg. Da ist sie wieder. Die Angst vor dem Versinken in den Fluten.
Auch für die vielen freiwilligen Helfer war der Einsatz im Katastrophengebiet eine ungeheure Belastung, mit der sie bis heute noch nicht abgeschlossen haben. Die Notfallseelsorgerin Rita Nagel sagte beim Gedenkgottesdienst:
Wir haben gesprochen, wo Menschen Worte gesucht haben, die Sehnsucht ausdrücken wollen, es soll wieder schön werden. Wir haben geschwiegen, wo das Leid uns überwältigt hat und das Leben, das mit den Müllbergen weggeworfen wurde, wieder neu gefunden werden will.
Einige Kirchenvertreter zogen auch durchaus weltliche Schlüsse aus der Katastrophe. Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford Strohm sagte in seiner Predigt, er hoffe,
dass wir alles dafür tun, damit Menschen in der Zukunft solches Leid erspart bleibt. Die Folgen des menschengemachten Klimawandels sind bei uns angekommen. Das haben wir verstanden.
Der Gedenkgottesdienst sollte für Menschen aller Religionen sein. Deshalb war neben den Christlichen auch ein jüdischer und ein muslimischer Geistlicher zu hören. Der Imam Mujahid Yedi Yildiz sang eine Klage aus dem Koran. Im Anschluss sprach Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Flutopfern seine Anteilnahme aus und dankte allen Helfern. Er forderte schnelle Unterstützung für die Betroffenen in den Katastrophengebieten.
Die Gelder müssen jetzt so schnell und so zielgenau wie möglich zu den Menschen kommen. Mein Appell an alle, die in Verantwortung stehen, in Bund, Ländern und Gemeinden ist, tun Sie alles Menschenmögliche, damit schnell geholfen wird, denen, die diese Hilfe jetzt so dringend brauchen.
Dass christliche Filme, Jesus-Filme, so einschlagen, ist eher selten. Die US-Serie The Chosen, der Erwählte, geht aber tatsächlich richtig ab im Netz. Seit wenigen Tagen gibt's die erste Staffel auch in einer synchronisierten Fassung auf Deutsch. Und mein Kollege Hans-Michael Ehl, der war ganz überrascht über diesen so anderen Jesus im Film.
Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Dieser Jesus ist anders, locker, ein sympathischer Typ, mit dem man gern feiern möchte und handwerklich extrem begabt. Da unterbricht er schon mal seine Predigt, um eine defekte Radachse zu reparieren. The Chosen, zu Deutsch der Erwählte, driftet nur selten ab in Hollywood-Kitsch mit Sonnenstrahlen, die durch Gewitterwolken brechen. Wenn aus Wasser Wein wird oder wenn Maria Magdalena von ihren Dämonen befreit wird, dann passiert das eben.
Ich verstehe das alles selbst nicht. Aber etwas kann ich dir sagen. Ich war damals so. Und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er.
Wirklich gelungen sind die Typen, die sich Jesus anschließen. Simon Petrus steht vor dem Bankrott. Seine Ehe droht zu zerbrechen. Er kooperiert mit den römischen Besatzern, als Jesus ihn anspricht. Und der Zollbeamte Matthäus, ein verhasster Kollaborateur mit den Römern. Simon Petrus muss erst lernen, dass auch er dazugehören soll.
Ich versteh's nicht.
Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich wählte.
Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber.
Gewöhn dich an anders.
Gewöhn dich an anders. Das Motto steht für Jonathan Rumi hinter The Chosen. Der gläubige Katholik, der kürzlich zur Audienz bei Papst Franziskus war, spielt Jesus menschlich, zärtlich, unsicher, bisweilen witzig, wenn er zum Beispiel beim Fischfang nach erfolgloser Arbeit in der Nacht dafür sorgt, dass doch alles gut läuft, beziehungsweise viel besser als gut, und sich die Netze füllen, bis das Boot fast kentert.
Hilfe! Hilfe! Schneller! Beeilt euch!
C. 10 Millionen US-Dollar an Spenden kamen allein für die erste Staffel zusammen. Das macht The Chosen zum erfolgreichsten nur durch Spenden finanzierten Filmprojekt aller Zeiten. Vor allem wohl wegen der Unterstützung durch freikirchliche Gruppen. 7 Staffeln sind geplant, inklusive Merchandising, Roman und Andachtsbuch. Das Ziel: 1 Milliarde Menschen weltweit sollen The Chosen sehen. Und damit Jesus eben mal ganz anders.
Die Bundestagswahl steht an. Und das ist Anlass, mal zu fragen, wie es Musliminnen und Muslime eigentlich so mit dem Wählen halten. Sagen wir mal so, eher mittelmäßig. Ein Grund dafür liegt auf der Hand. Viele Muslime dürfen in Deutschland gar nicht wählen gehen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Aber wie sieht's denn bei denjenigen aus, die deutsche Staatsbürger sind? Michael Hollenbach ist auf die Suche nach Antworten gegangen.
Aisha Noor Kayapinar engagiert sich für mehr politische Partizipation von Musliminnen und Muslimen. Sie macht mit bei dem Stuttgarter Verein Coexist. Natürlich werde sie wählen gehen, sagt sie, aber
es ist nur sehr schwer, Politiker und Politikerinnen zu finden, die gegen Diskriminierung aktiv agieren und dabei die Interessen und Werte der Muslime gleichzeitig vertreten.
In Deutschland gibt es rund 5,5 Millionen Muslime und Musliminnen. Doch nur die Hälfte von ihnen hat einen deutschen Pass und ist somit wahlberechtigt. An der Bundestagswahl können insgesamt mehr als 9 Millionen Menschen nicht teilnehmen, obwohl sie hier dauerhaft leben, eben weil sie keine deutsche Staatsbürger sind.
Es gibt hier also ein Repräsentationsdefizit, was ich auch als Demokratiedefizit benennen würde,
sagt der Berliner Migrationsforscher Cihan Sinanoglu. Und dieses Demokratiedefizit zeigt sich dann beispielsweise auch im Bundestag. Nach offiziellen Angaben des Bundestages sitzen dort lediglich 3 Parlamentarier muslimischen Glaubens von insgesamt 709. Wenn es um die stärkere Repräsentanz von Muslimen in der Politik geht, sieht Sinanoglu vor allem die Parteien in der Pflicht.
Es gibt genug Kandidaten und Kandidatinnen mit Migrationshintergrund, die sich aufstellen lassen. Sie haben aber keine aussichtsreichen Listenplätze. Das heißt, wenn die Parteien kurzfristig was tun wollen, dann müssten sie diesen Personen bessere Listenplätze geben.
Naima Niazi engagiert sich bei dem Aktionsbündnis muslimischer Frauen in Deutschland. Dort hat man in diesem Jahr die Aktion gestartet, jede Stimme zählt, um vor allem muslimische Frauen zu motivieren, wählen zu gehen. Sie würde sich wünschen, dass die Parteien bestimmte Themen mehr in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel erleichterte Familienzusammenführung, staatliche Anerkennung islamischer Religionsgemeinschaften oder ein erleichtertes Ausländerwahlrecht.
Dann sind natürlich das auch Themen, die aufgrund der individuellen Biografien Menschen halt, die muslimisch sind, vielleicht eher interessieren, als das bei Menschen ohne Migrationshintergrund der Fall ist oder bei Menschen, die halt nicht muslimisch sind.
Vor allem muslimische Interessen will zum Beispiel die Partei BIG vertreten. Doch BIG ist in 10 Jahren bei überregionalen Wahlen immer unter 1% geblieben. Haci Halil Uslucan, Professor für moderne Türkei-Studien an der Universität Duisburg-Essen, sieht vor allem die größeren Parteien in der Pflicht.
Wenn man langfristig denkt, also und Parteien wirklich strategisch denken, kommen sie eigentlich um die Frage nicht drum herum, sich viel stärker für Zuwanderer zu öffnen, weil Zuwanderer eine deutlich jüngere Bevölkerung sind und generell in der jüngeren Bevölkerung die Frage von kultureller Vielfalt, Offenheit viel, viel liberaler thematisiert wird als, sagen wir, in den älteren Gruppen.
Es besteht also Nachholbedarf bei den etablierten Parteien. Und das könnte auch dazu führen, dass sich wieder mehr junge Menschen für demokratische Prozesse interessieren.
Eben klang es schon mal an, viele Deutsche mit Migrationsgeschichte fühlen sich von Politikerinnen und Politikern im Bundestag nicht wirklich vertreten. Damit sind sie wahrscheinlich nicht die Einzigen. Aber wir haben das zum Anlass genommen, mal genauer in die Wahlprogramme der Parteien zu schauen. Was steht denn da drin zu den Themen Integration und Migration?
Europäische Flüchtlingspolitik und Asylverfahren.
In einem sind sich die meisten Parteien einig. Das gemeinsame europäische Asylsystem muss grundlegend reformiert werden. Von der Abschaffung oder Stärkung der EU-Grenzschutzagentur Frontex über die Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung bis zur fairen Verteilung von Geflüchteten in der EU reicht die Bandbreite. Außerdem fordern die Sozialdemokraten, die FDP, Grüne und die Linke legale und sichere Fluchtwege. Beispielsweise sollten die Asylanträge nicht in Deutschland, sondern in deutschen Botschaften im Ausland gestellt werden können, so die Liberalen. Die Unionsparteien CDU und CSU bekennen sich zum Grundrecht auf Asyl, sprechen sich aber auch für Verschärfungen aus. Zum Beispiel wollen sie mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Wer aus diesen Staaten einen Asylantrag stellt, hat dann kaum Chancen auf Anerkennung. Die Unionsparteien wollen so die Zahl der Geflüchteten reduzieren. Die AfD setzt auf Abschottung und will, dass die Asylsuchenden bereits bei der Einreise an der Grenze zurückgewiesen werden.
Abschiebungen und Bleiberecht.
Es sollen auch mehr Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern vorgenommen werden. Das haben die Unionsparteien vor. Auch die Grünen bejahen Abschiebungen. Für sie gilt allerdings, erst nach einem sorgfältigen Asylverfahren sollen die Menschen zügig ausreisen. Die SPD will in Länder, in denen das Menschenleben gefährdet ist, nicht abschieben. Abgelehnte Asylbewerber sollen nach dem Willen der FDP auch zurückgeführt werden. Für die Liberalen sollen beispielsweise Kriegsflüchtlinge zwar einfacher einen Schutz bekommen, nach Ende des Krieges jedoch in ihre Heimat zurückkehren. Die AfD fordert wörtlich eine Abschiebeoffensive zum Abbau des Überhangs an Ausreisepflichtigen. Die Linken lehnen Abschiebungen ab und setzen sich für ein Bleiberecht und gleiche Rechte für Geflüchtete ein.
Integration und Teilhabe.
Die FDP, die Grünen, die SPD, die Unionsparteien sowie die Linke wollen eine bessere Integration von Einwanderern, auch in den Arbeitsmarkt. Zum Beispiel sollen Zuwanderer, ob Geflüchtete oder qualifizierte Fachkräfte, so schnell wie möglich an Sprach- und Integrationskursen teilnehmen können. Integration sei die Voraussetzung für gesellschaftlichen Zusammenhalt, so die CDU und CSU. Die Integration besteht für die Unionsparteien wie auch für die FDP aus Fordern und Fördern. Erwartet wird ein Bekenntnis zu Deutschlands grundlegenden Werten und Normen. Teilhabe von Anfang an lautet die Devise für die meisten Parteien, damit Integration besser gelingt. Die AfD formuliert es anders, sieht zuerst die Zuwanderer in der Pflicht, sich zu integrieren.
Die Lage der Menschen in Afghanistan ist und bleibt dramatisch. Die Taliban wieder an der Macht, chaotische Ad-hoc-Rettungsaktionen und dann die Anschläge in Kabul mit vielen Toten und der Angst, dass da vielleicht noch weitere Anschläge folgen. Suleiman Massoumi hat Verwandte in Kabul und er kam als kleiner Junge mit seinen Eltern nach Deutschland. Und wir wollten wissen, wie schaut er eigentlich gerade nach Afghanistan? Er ist Künstler, Rapper.
Darf ich vorstellen? Ich bin Suleiman aus Afghanistan. Ja, so ein Scharlatan, der außer Laban gar nichts kann. Der Musenmann von nebenan, der aussieht wie ein Taliban.
Letzte Botschaften heißt der Song von Suleiman Massoumi. Er verfolge ständig die Nachrichten, erzählt der deutsch-afghanische Rapper, Kabarettist und Schriftsteller. Die Lage in Afghanistan sei dramatisch, so Suleiman. Jeden Moment könnten neue Anschläge verübt werden.
Ich habe natürlich auch mit meiner Mutter geredet, die mit meinem Onkel, der dort noch lebt, telefoniert hat. Aber eigentlich sind die auch in ihren Häusern und harren der Dinge, ne? Und gucken, was passiert und welche Regeln jetzt folgen und wie das Leben dann aussehen wird.
Viele befürchten das Schlimmste, wenn die Taliban davon reden, wieder die Scharia nach ihren Vorstellungen einführen zu wollen. Vor allem Frauen fürchten um ihre Rechte.
Sie haben in den letzten 40 Jahren so viel miterlebt. Einmarsch der Russen, Bürgerkrieg, die Machtergreifung der Taliban, dann die eigentlich mehr oder minder entspannte Lage, als die Amerikaner dort waren. Und jetzt wieder die Taliban. Ich denke, da haben sehr viele Leute Angst.
Nur noch wenige Verwandte leben in Afghanistan. Die meisten flohen vor vielen Jahren in die USA oder nach Deutschland, erzählt Suleiman Massoumi. Er war gerade mal 1,5 Jahre alt, als auch seine Eltern beschlossen, mit ihm und seinen 3 älteren Brüdern das Land zu verlassen. In Deutschland angekommen, verbrachten sie das erste halbe Jahr in Krefeld bei einer Gastfamilie.
Da gibt es auch Bilder, so wie ich unterm Weihnachtsbaum sitze. Und das war eine sehr nette, liberale Familie, die halt Bock hatte zu helfen und uns dann aufgenommen hat in ihrem Riesenhaus. Und da mein Vater Arzt ist, konnte er sehr schnell auch eine Anstellung finden. Und dann standen uns so gesellschaftlich in einer gewissen Weise die Türen offen, was natürlich jetzt nicht das beste Beispiel ist, um die afghanische Bevölkerung, die auf der Flucht ist und in Deutschland angekommen ist, zu repräsentieren, weil es für viele natürlich schwerer war.
Suleimans Familie ist auf der ganzen Welt verteilt. Afghanistan hat der 41-Jährige nur einmal in seinem Leben besucht. Deutschland ist seine Heimat. Hier ist er aufgewachsen, hat Literaturwissenschaften studiert, Bücher geschrieben und auf deutschen Bühnen seine Karriere als Comedian gemacht. Ob er irgendwann nach Afghanistan in die Heimat seiner Eltern reisen kann, das wagt er heute nicht zu sagen.
Solange die Taliban dort regieren, werde ich natürlich nicht nach Afghanistan reisen, weil mir die Lage einfach viel zu unsicher ist. Auch wenn ich ein Mann bin. Ich möchte dann lieber Afghanistan wiedersehen und erleben in einer freieren Form.
Sommerzeit ist Lesezeit und auch wenn in Rheinland-Pfalz wieder die Schule startet, in Baden-Württemberg ist noch Ferienzeit. Und deshalb ist bei uns in SWR1 Sonntagmorgen auch noch Lesetippzeit. Der Roman, den mein Kollege Hans-Michael Ehl heute vorstellt, ist von Florian Knöppler und er heißt Kronsnest. Was ist denn ein Kronsnest? Ist Kron ein besonderer Vogel?
Ja, ich habe auch zuerst gedacht, ich hätte im Biologieunterricht nicht richtig aufgepasst, weil mir auch nicht eingefallen ist, was ein Kron sein soll. Tatsächlich ist es die alte norddeutsche Bezeichnung für Kraniche. Also Kron gleich Kranich.
Okay.
Und die Kronsbeere zum Beispiel ist die Preiselbeere, was ich auch nicht gewusst habe. Im Roman spielt der Name eigentlich keine Rolle. Kronsnest ist das Dorf, in dem der Roman spielt. Es liegt in Norddeutschland bei Elmshorn, nordwestlich von Hamburg, nahe der Elbemündung. Es ist sehr ländlich geprägt, sehr bäuerlich geprägt, was im Roman auch für die Atmosphäre eine große Rolle spielt.
Und was passiert da? Also worum geht's?
Der Roman spielt in den 1920er, 30er Jahren. Hannes ist die Hauptfigur. Hannes ist 15 und die Ereignisse werden aus seiner Perspektive erzählt. Das ist die harte Arbeit auf dem Bauernhof zusammen mit seinen Eltern, mit seiner Mutter und seinem Vater. Auch die erste Liebe wird erzählt aus seiner Perspektive. Auch die erste enttäuschte Liebe. Da ist Marie, in die er verliebt ist und die geht dann in die Stadt nach Lübeck, um da eine Lehrerausbildung zu machen. Dann gibt's die Prügeleien unter Heranwachsenden, die Schule so ein bisschen als Fluchtpunkt aus diesem schweren und arbeitsreichen Alltag und vor allem die Beziehung zum Vater wird sehr intensiv geschildert, weil der im Ersten Weltkrieg war und traumatisiert zurückgekehrt ist und man wird praktisch aus der Perspektive von Hannes durch das Jahr geführt.
Das klingt jetzt mehr nach einem Jugendroman, aber wie hat es denn Florian Knöppler geschafft, dass Sie auch dranbleiben?
Ja, es gab so ein paar Punkte, die mich reingezogen haben und einfach auch nicht mehr losgelassen haben. Diese Beziehung zwischen Hannes und seinem Vater zum Beispiel, die ist sehr aggressiv. Da gibt es auch Konkurrenz zwischen dem 15-Jährigen und seinem erfahrenen Vater, was den Job auf dem Hof anbelangt. Das wird so beschrieben, dass man immer auch irgendwie ein bisschen mitleidet mit Hannes, weil man nicht weiß, wie reagiert der Vater auf was er geschafft hat oder auf Fehler. Das zweite sind die Landschaftsbeschreibungen, brillant beschrieben, wie rau diese Landschaft ist und doch auch idyllisch. Und das wird immer wieder so eingewoben. Das finde ich ist wirklich toll. Und ganz nebenbei wird so die politische Situation in der Zeit beschrieben. Da gibt es die Kritik an den Politikern in Berlin. Da gibt es die Kommunisten, die versuchen, ihre Anhänger zu finden. Und die Nationalsozialisten, die immer stärker werden. Das sind so Punkte, die mich einfach fasziniert haben und 440 Seiten immerhin irgendwie nicht losgelassen haben.
Jetzt haben Sie ja gerade von der Vater-Sohn-Beziehung gesprochen. Gab es denn noch andere Stellen im Buch, die Sie besonders berührt haben?
Ich finde die Stellen besonders anrührend, an denen Hannes sich zurückzieht. Also er geht da mit seinem Hund Bölche in die Landschaft und setzt sich irgendwo hin oder legt sich irgendwo aufs Feld und denkt über Gott und die Welt nach. Und das beschreibt Florian Knöppler sehr anrührend. Er öffnet praktisch das Buch der Seele dieses jungen Mannes und das finde ich einfach sehr anrührend.
Für Eltern heißt Schulstart Geldbeutel raus und viele Einkäufe rein. Schulhefte, Bücher, ein neues Mäppchen, neue Sportsachen und. Damit ein Erstklässler für den Schulstart gut gerüstet ist, da kommen ruckzuck mal 400 Euro zusammen. Für Familien ohne dicken Geldbeutel ist das ein Problem. In Landau hilft dann zum Beispiel Julia Weber-Tritscher.
Man möchte natürlich direkt helfen, weiß aber, erstmal ist viel zu tun. Und manchmal auch die Verzweiflung der einzelnen Klientin, das geht mir dann schon nach.
Aber Verzagen ist nicht. Julia Weber-Tritscher von der Caritas in Landau krempelt in solchen Momenten die Ärmel hoch und lässt den Telefonhörer glühen. Behörden werden angerufen, Dokumente, die die finanzielle Not belegen, gesichert und Förderanträge beschafft und ausgefüllt. Tatsächlich wissen viele Menschen gar nicht, dass ihnen Hilfe vom Amt zusteht.
Die Situation ist für die Leute, die zu mir in die Beratung kommen, sehr schwierig, vor allem für viele alleinerziehende Mütter, die Anträge für die Lehrmittelfreiheit vergessen haben oder nicht wussten, dass das überhaupt gibt. Es gibt ja auch viele, die nicht so gut Deutsch sprechen, die mit den Formularen nicht zurechtkommen. Das heißt, die haben dann keinen Anspruch auf kostenlose Bücher oder auch für die Schulbuchausleihe.
Neben dem frühen Fristende im März sei auch der Formularprozess schuld daran, dass viele wichtige Unterlagen nicht ausgefüllt werden. Die Anträge werden den Kindern in der Schule ausgehändigt und müssen dann an die Eltern weitergegeben werden. Danach gehen die Unterlagen wieder von den Eltern an die Kinder zur Schule. Bei diesem aufwendigen Prozedere gingen viele Anträge verloren.
Deswegen kommen die Leute auch zu uns. Wir unterstützen dann in diesem Fall. Wir hatten letztes Jahr auch ein Schulranzenprojekt, wo wir dann auch Kindern ermöglicht haben, einen neuen Schulranzen zu bekommen. Leider war das dieses Jahr aufgrund fehlender Mittel nicht so möglich.
In diesem Jahr konnten nur 2 Kinder mit Schulranzen versorgt werden. Das ist bitter, denn für viele Eltern hat die Pandemie die finanziell brenzliche Situation noch verschärft. Besonders alleinerziehende Mütter haben Maßnahmen wie Kurzarbeit hart getroffen, sagt die engagierte Sozialarbeiterin und nennt ein Beispiel.
Ich hatte ein Telefonat mit einer Mutter, die sich gerade in Trennung befindet. Sie hat 3 Kinder, 18, 16 und 8 und arbeitet Vollzeit und hat trotzdem nur 900 Euro im Monat. Und da war natürlich die Sorge groß. Es war halt die Aussage, was mache ich denn jetzt?
Für die Caritas-Mitarbeiterin steht fest, die bürokratischen Hürden zu Fördermöglichkeiten für Lehrunterlagen, Schulranzen und Sportsachen müssen abgebaut werden, damit Kinder pünktlich zum Schulbeginn mit vollgepacktem Ranzen starten können. Nur so kann zukünftig der Bildungserfolg gesichert und damit eine Chancengleichheit für Kinder aus finanziell schwachen Familien garantiert werden.
Die Forderung ist nicht neu, dass Kinder eine Grundsicherung, also monatlich einen festen Geldbetrag bekommen sollen, der höher ist als das Kindergeld und auch höher ist als der Kinderzuschlag bei der Sozialhilfe. Aber einige Sozialverbände und Gewerkschaften, die lassen nicht locker und haben diese Woche gefordert, eine für alle. Also eine Grundsicherung für alle Kinder muss unbedingt in den zukünftigen Koalitionsvertrag. Die Diakonie Deutschland gehört zu dem Bündnis, das die Kindergrundsicherung fordert. Und darüber habe ich mit Maria Lohheide von der Diakonie gesprochen. Warum reichen aus Ihrer Sicht Kindergeld und der Kinderzuschlag zum Beispiel beim Arbeitslosengeld nicht aus?
Also das eine ist, die Regelsätze für die Kinder im SGB-II-Bezug sind viel zu niedrig, um eben mitzuhalten, um sich mal ein Eis zu kaufen, um Stifte und andere Dinge sich zu leisten. Das heißt, die sind schon mal zu niedrig. Und dann haben wir in Deutschland tatsächlich einen Wald von Einzelleistungen, wo wirklich viele Familien nicht mehr da durchblicken. Das eine ist das Kindergeld, was ja mit dem Regelsatz der Grundsicherung verrechnet wird. Dann gibt es aber das Bildungs- und Teilhabepaket. Dann gibt es den Kindergeldzuschlag, wo viele Familien überhaupt nicht mehr durchblicken. Was könnten sie denn möglicherweise beantragen? Und tun es eben dann nicht. Das heißt, auch die Möglichkeiten bleiben ungenutzt und Kinder leben hier in Deutschland eben in Armut.
In Deutschland gilt ja jedes 4. bis 5. Kind als arm. Es zeigt sich zum einen darin, dass man keinen Computer hat, dass man aber vielleicht zum Beispiel auch kein Taschengeld für Süßigkeiten und für den Gang ins Kino hat als Kind. Was macht es mit diesen Kindern? Was hat das für Folgen?
Erstmal ist Kindern das sehr bewusst, dass sie merken, mit was andere Kinder umgehen, welche Möglichkeiten die haben, wie oft sie auch ins Kino gehen, was auch an zum Beispiel Geburtstagsfesten veranstaltet wird. Das heißt, die Kinder erleben das sehr deutlich. Und sehr verschämt versuchen sie zu verstecken, dass sie eben sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Das heißt, sie ziehen sich zurück und werden damit ausgeschlossen. Und das ist schon für die Entwicklung von Kindern ein ganz entscheidendes, prägendes Erlebnis.
Jetzt sehe ich bei der Kindergrundsicherung, also bei Ihrer Forderung, sehe ich schon die ganzen Gegenargumente vor mir. Also die Kindergrundsicherung ist zu pauschal, nicht zielgenau Oder sie ist auch ein Anreiz für Eltern, nicht mehr arbeiten zu gehen und das Geld dann für sich selbst zu nutzen. Sehen Sie die Gefahr nicht?
Na, diese Vorurteile, das Geld kommt nicht bei den Kindern an oder das geben die Eltern für Zigaretten aus, das erleben wir nicht. Das erleben wir nicht in den Beratungsgesprächen und auch in unseren Einrichtungen. Ganz im Gegenteil, dass die Eltern oftmals eher auf irgendwas verzichten, damit sie eben dann doch das Geburtstagsgeschenk für die Kinder kaufen können, was sie dann mitnehmen zu einem Kindergeburtstag.
Aber es gibt auch das andere, oder?
Sicher gibt es auch Einzelfälle, wo das anders ist. Aber überwiegend verzichten lieber die Eltern, damit ihre Kinder wirklich auch mithalten können.
Wie hoch müsste denn die Grundsicherung ausfallen aus Ihrer Sicht und für jedes Kind dasselbe Geld?
Das Modell sieht ja vor, dass es zunächst erstmal einen einheitlichen Betrag gibt, der maximal 628 Euro ausmacht. Und mit höherem Einkommen wird dieser Betrag abgeschmolzen.
Und kann ich mir das dann so vorstellen, dass jedes Kind quasi als Geschenk zur Geburt vom Staat diese Grundsicherung bekommt? Also hier hast du deine Grundsicherung, bis du 18 bist?
Naja, wir kriegen ja jetzt auch Kindergeld. Das würde da ja mit reingehen. Der absolute Vorteil davon ist, dass es wirklich ein ganz einfaches, automatisches Verfahren werden muss. Also dass man nicht wie heute eben dann noch Leistung des Bildungs- und Teilhabepaketes einzeln beantragen muss, wenn man zum Beispiel im Sportverein ist, wenn man zum Beispiel bestimmte Freizeiten mitmachen will. Das muss man heute alles einzeln beantragen. Das heißt, es ist tatsächlich so, Sie bekommen Kind und würden dann automatisch entweder 300 Euro oder eben höher, je nach Einkommen.
Jetzt gehören aber Kinder nicht gerade zu den Wahlkampf-Top-Themen. Sind Sie da optimistisch, dass die kommende Bundesregierung das Thema Kindergrundsicherung angehen wird?
Naja, einerseits hoffe ich, dass die Zeiten, in denen man über Familien- und Kinderpolitik als Gedöns gesprochen hat, nun endgültig vorbei sind. Und ich glaube, wir haben einmal durch die Corona-Pandemie bemerkt, dass wir uns überhaupt nicht leisten können, dass bestimmte Kinder, bestimmte Familien überhaupt nicht mitkommen. Das können wir uns auch nicht leisten, weil wir einen ganz starken demografischen Wandel haben. Das heißt, wir müssen eigentlich alles tun, dass wir jedem Kind die optimalen Bildungs- und Teilhabechancen tatsächlich auch ermöglichen. Ich glaube schon, dass wir heute an einem anderen Punkt sind als noch vor 5 Jahren und schon mal gar noch vor 10 Jahren, als das alles noch gedöns war.
In Baden-Württemberg gibt es rund 30.000 Geflüchtete mit dem Status geduldet. Das heißt, sie müssen damit rechnen, abgeschoben zu werden, auch wenn sie hier arbeiten, gut Deutsch sprechen und ihre Kinder schon lange hier zur Schule gehen. Jetzt bekommen manche von ihnen einen Brief von der Landesregierung mit der Bitte, dass sie ihre Dokumente vorzeigen. Es soll nämlich geprüft werden, ob sie nicht vielleicht doch länger hier bleiben oder sogar eine Aufenthaltserlaubnis bekommen können. Was die Briefaktion soll? Claudia Barthe hat dazu eine klare Meinung.
Zwei Fragen drängen sich mir bei der Briefaktion der baden-württembergischen Landesregierung auf. Zum einen, warum informiert das Land erst jetzt Geduldete über ihre rechtlichen Möglichkeiten, den Status zu verbessern? Immerhin ist das entsprechende Gesetz schon seit dem 1. Januar 2020 in Kraft. Und was verspricht sich die Landesregierung davon? Wahrscheinlich wird nur ein Bruchteil der Angeschriebenen die harten gesetzlichen Bedingungen erfüllen. Ein Familienvater, der nur halbtags arbeitet, fällt beispielsweise schon durch das Raster. Viel bringen wird diese Briefaktion also nicht, auch wenn es sich gut anhört. Auch weiterhin werden Arbeitgeber über Nacht ihre gut eingearbeiteten Mitarbeiter verlieren. Kinder müssen ihre Schulausbildung abbrechen, um in ein Land abgeschoben zu werden, an das sie sich oft gar nicht mehr erinnern. Grüne und Union in Baden-Württemberg haben sich in ihrem Koalitionsvertrag einiges vorgenommen, um gut integrierten Geflüchteten eine Perspektive zu bieten. Vielleicht hatte die Landesregierung jetzt das Gefühl, so langsam müssen wir liefern, um zu zeigen, dass es nicht nur Absichtserklärungen sind. Andererseits will sie wahrscheinlich aber auch keine potenziellen Wähler verschrecken, indem sie sich Geflüchteten gegenüber zu offen zeigt. Und da ist so eine Briefaktion ideal. Irgendwie wird man aktiv, aber irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich war es der so ziemlich minimalste gemeinsame Nenner, auf den man sich in dieser Situation so kurz vor der Bundestagswahl einigen konnte. Für einen Politikwechsel steht dieser Brief jedenfalls nicht.
Die Meinung von Claudia Barthe aus der SWR-Redaktion Religion, Migration und Gesellschaft. 1000 Orgeln stehen bereit in der Pfalz und Saarpfalz und warten schon ganz ungeduldig darauf, dass sie heute bespielt werden. Die evangelische und katholische Kirche hat zum Tockertag aufgerufen. Am Tockertag, da ist ja klar, was da gespielt wird.
Organist Timo Benz übt gerade im pfälzischen Bockenheim für seinen großen Auftritt heute. Vor 9 Jahren hat der heute 26-Jährige mit dem Orgelspielen begonnen und wollte natürlich auch die Toccata, diesen Klassiker, spielen.
Bachs Toccata ist natürlich das ikonischste Stück, das man eigentlich kennt für Orgel. Und schon damals, als ich angefangen habe, da kannte man da so diesen Teil. Und das will man natürlich dann auch spielen, wenn man irgendwie anfängt. Und jetzt musste ich es natürlich wieder neu üben.
Und das klappt auch. Timo Benz ist gut mit der fast 100 Jahre alten Walker-Orgel vertraut. Und natürlich mit Bachs Toccata.
Also es ist jetzt kein totales Beginnerstück, aber man kann da mit ein bisschen Übung das in ein paar Jahren schon spielen, ja.
Dass Bachs berühmtestes Orgelwerk bereits als Erkennungsmelodie für Spielfilmbösewichte herhalten musste, oft in Krimis zu hören ist, wenn es düster und mysteriös wird, Rockmusiker Bachs Toccata auch für sich entdeckt haben, all das macht Timo Benz wenig aus.
Also es gibt spannende Projekte. Man kann es zum Beispiel auch mit einem Synthesizer spielen. Es passt auch ganz gut. Und ich glaube sogar, dass Bach selbst, wenn er die Mittel hätte, da definitiv auch mit experimentiert hätte.
Denn Bach war jung, als er dieses Kirchenlied schrieb. 20 Jahre soll er gewesen sein. Experimentierfreudig. Und das hört man der Toccata auch an.
Es ist auf jeden Fall anders als andere Stücke von Bach, weil es eben so diesen Charakter hat, als wenn man improvisieren würde.
Heute wird Timo Benz genau dieses Gefühl weiter transportieren, wenn er vor der Orgel sitzt und die Tasten und Pedalen bedient. Wobei es eine Herausforderung für den Organisten schon gibt.
Es ist eben so, dass die teilweise viel später kommen, die Töne, wenn ich jetzt mal einen drücke. Da ist immer so eine kleine Verzögerung noch drin. Und wenn man dann so schnelle Läufe spielt wie sowas, ist natürlich der Ton oft auch eins hinten dran und da muss man seinen Kopf schon ausschalten können.
Aber auch das wird Timo Benz gelingen bei seinem großen Auftritt in der evangelischen Kirche heute im pfälzischen Bockenheim. Musik